Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement. Wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit. Wir wollen also mal schauen, wie Achtsamkeit im Umgang mit Wandel, Stress und Unsicherheiten in der heutigen Zeit helfen kann, was das überhaupt ist, welche Relevanz das hat für einen selbst, wenn man jetzt auf den Fokus Selbstführung blickt, oder eben auch für das Team, wenn wir jetzt an Leadership und Weiterdenken. Da wollen wir einmal genauer drauf gucken. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich und den Gast, den ich heute eingeladen habe. Bei mir ist heute Dr. Svea von Heen von der Return und Meaning GmbH aus Berlin. Hallo Svea, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ich bin auch sehr gespannt, was du uns berichten kannst. Ich habe gerade schon gesagt, Return on Meaning GmbH. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was macht ihr genau? Was ist da deine Aufgabe? Was ist so die Perspektive bei euch?
Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Unternehmensberatung, obwohl das auch so ein Begriff ist, wo man mit manchmal auch andere Dinge mit assoziiert, als wir darstellen. Also wir sind ein Team von ungefähr 25, 30 Beratern, die aber im Herzen wirklich zu den Guten gehören. Also naja, das werde ich immer mal wieder gefragt. Aber wir sind sozusagen, wir haben die Vision und auch unsere Arbeit besteht darin, dass wir Organisationen darin begleiten, einen Kulturwandel mit zu unterstützen. Kulturwandel ist ja etwas im Rahmen von Change Management, was immer stärker auch in Organisationen vorkommt. Und da unterstützen wir auch so psychologisch gesehen, was können wir eigentlich tun in Organisationen, damit Menschen ihr Verhalten verändern, ihre Routinen, zum Beispiel in Bezug auf, wenn man KI einführt oder wenn es eine neue Business-Strategie gibt oder eine neue Richtung gibt. Und wir unterstützen halt all diesen People-Themen im Prinzip. Und das hat natürlich auch viel mit Leadership zu tun. Also wir unterstützen auch darin, Leadership-Trainings zu machen, die Führung zu unterstützen, Rollenvorbild zu sein für die Verhaltensweisen, die gewünscht sind. Und es hat natürlich auch viel mit Mindset zu tun. Also was denkt man über die Veränderungen in Organisationen? Jetzt kann man Mindsets nicht verändern. Das wünschen wir uns manchmal, aber das geht natürlich nicht. Aber wir können Bedingungen schaffen, in denen Menschen es leichter haben, über bestimmte Dinge positiv zu denken. Ja, und auch da einfach zu schauen, dass Achtsamkeit eigentlich ein Hebel ist, den wir mit reinbringen und den Unternehmen kennenlernen. Also wir unterstützen sowohl größere Konzerne als auch Mittelstand, als auch Startups und auch Not-for-Profit-Organisationen. Also ganz unterschiedliche Bereiche tatsächlich. Also von Pharma und Versicherungen und Banken, aber auch eben Unternehmen wie jetzt HelloFresh oder Zalando oder auch Bereiche wie Save the Children und ganz unterschiedliche Kontexte, die wir begleiten.
Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass du es nochmal erklärt hast. Sonst wären die ersten schon versucht gewesen, bei Unternehmensberatung auf Stopp zu drücken.
Ja, genau. Und sehr gut. Das stimmt. Und ich bin von Haus auch, also es war natürlich jetzt scherzig, die Guten und die Bösen gibt es ja nicht, aber doch ist es dieses Bild von den Menschen in schwarzen Anzügen. Ich war ja auch selber Beraterin bei einem der großen Häuser und bin von Haus aus Psychologin. Ich habe ganz früher auch, ich habe sowohl die klinische Ausbildung gemacht als auch die Managementpsychologie studiert und auch mich in der Gehirnforschung gerne aufgehalten. Das ist aber auch alles schon sehr lange her und ich habe jetzt ungefähr 25 Jahre in Unternehmen gearbeitet und immer zu verschiedenen Themen, auch in verschiedenen Organisationen gewesen und auch in verschiedenen Ländern gearbeitet. Und meine Passion ist immer noch so bei der Frage, wie können wir Menschen eigentlich in einem Bereich, wo wir so viel Lebenszeit verbringen, nämlich in der Arbeitswelt, wie können wir da eigentlich Orte schaffen, in denen Menschen auch nicht nur gerne arbeiten im Sinne von, dass sie sich wohlfühlen, sondern auch ihr Potenzial entfalten. Das klingt auch immer so ein bisschen cheesy, aber was wir damit meinen, ist tatsächlich, dass Menschen natürlich, wenn man auch ein positives Menschenbild hat, dass die ja eigentlich auch gerne einen Beitrag leisten wollen und gerne Innovationen voranbringen oder auch Dinge gerne machen, außer in bestimmten Lebensphasen, in denen wir alle mal nicht gerne arbeiten. Aber im Prinzip kann die Arbeitswelt natürlich schon viel machen, damit Menschen zur Arbeit gehen und das Gefühl haben, dass sie dann nicht nur Energie lassen, sondern auch Energie bekommen. So, ne? Das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Jetzt verbinden das manche mit New Work, andere verbinden das mit Strukturen und Prozessen in Organisationen. Und wir verbinden es eben auch mit dieser Frage, nicht nur, was man macht, sondern wie man etwas macht. Und das ist eben auch viel so die Frage, wie führt man Menschen, wie arbeitet man im Team zusammen? Und da ist dann die Rolle des Individuums schon auch immer da. Und darum soll es ja, glaube ich, auch heute gehen, vor allem in dieser Folge, diese Frage, wie kann ich eigentlich selber, also was sind da wichtige Fähigkeiten, die ich selber bringen kann in Organisationen, damit das Arbeitsklima halt entsprechend so ist, dass man auch Innovationen voranbringen kann und diese Dinge. Und da kann man natürlich viel sich anschauen, auch aus der psychologischen Perspektive. So, ne?
Ja, ich glaube, gerade diese Verbindung mit Arbeit und Alltag oder Leben ist immer sowas, was auch viel diskutiert wird. Das hatten wir auch schon mal in einer Folge besprochen, als der Uwe Weinreich bei uns war, wo wir auch so beiläufig im Prinzip gesagt haben, ja, Work-Life-Balance. Und dann sagt er, sowas gibt es eigentlich gar nicht, weil Arbeit Teil des Lebens ist. Also es kann halt ein Aspekt davon sein, kann einen jetzt bereichern oder nicht, so wie du es gerade auch gesagt hast. Es kann natürlich herausfordernd sein, kann einem aber auch viel bringen, dass nicht mal Arbeit im Prinzip als Last angesehen wird, aber für viele ist es vielleicht so, weil, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, im Moment auch viel auf die Menschen zukommt. Also wenn ich jetzt an Transformation denke, an KI denke, wo vielleicht auch nochmal, ja, vielleicht auch Vorbehalte oder Sorgen mit dabei sind, also wo man dann vielleicht auch einfach guckt, was macht das selber mit mir? Und da kommen wir im Prinzip ja auch zu dem Bereich Achtsamkeit, wie du den gerade auch schon kurz angeteasert hast. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, was jetzt einfach gerade auch viel diskutiert wird. Kannst du so ein bisschen erklären, warum tatsächlich das jetzt gerade auch bei vielen auf der Agenda ist?
Ja, also zur Achtsamkeit, das ist auch wieder so ein Buzzword, ne, geworden, wo manche Leute sagen, sie verbinden damit noch Räucherstäbchen oder einen Yogakurs. Und das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Wir sprechen dann von sogenannter säkularisierter Achtsamkeit. Das heißt, das ist völlig frei von irgendwelchen religiösen Einflüssen oder Yoga-Einflüssen. Wir machen jetzt keine, wir chanten nicht oder irgendwie sowas, sondern es ist mittlerweile, und das ist auch ein Grund, warum es so bekannt geworden ist, dass es eben sehr viel Forschung auch dazu gibt, also sehr viel Hintergründe, wo man sagen kann, Menschen, die Achtsamkeit trainieren oder kultivieren, dass sie sehr, sehr viele Vorteile davon haben für sich selber, aber auch eben im Zusammenhang jetzt mit der Zusammenarbeit zum Beispiel im Team. Und man kann durch Achtsamkeit eben auch die sogenannte emotionale Intelligenz im Prinzip kultivieren. Und diese Forschung, da könnte ich jetzt an sich viel zu sagen, habe ich auch schon gerne viel drüber geschrieben. Kurz gesagt kann man halt sagen, dass es auch sehr viel Gehirnforschung dazu gibt, dass Menschen, die Achtsamkeitstechniken nutzen, und da kann ich gerne auch noch so Sachen sagen wie, es sind Kleinigkeiten wie am Tag einfach mal innehalten und sich fragen, was mache ich hier gerade, oder einfach mal ganz bewusst durch den Tag gehen und schauen, wie man miteinander kommuniziert, bis hin natürlich zu Techniken der Meditation, dass diese Menschen eben tatsächlich auch, dass sich die Gehirne im Prinzip verändern. Das heißt, man ist stressresistenter, sagt man gerne, aber man ist eben vor allem auch offen für Neues. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum das so ein Trend geworden ist in Organisationen, weil wir mehr und mehr diese Learning Agility oder diese Offenheit für Neues mitbringen müssen, weil es eben so wahnsinnig viel Veränderung gibt. Und wenn man sich auch die Management-Literatur anguckt und auch in den Organisationen reinschaut, sieht man, dass alle sagen, ja, die Intensität der Veränderung ist einfach so, hat so zugenommen, dass wir darauf reagieren müssen und damit sozusagen mit der Welle mitschwimmen müssen oder mitsurfen, damit wir eben nicht umgerissen werden von der Veränderung. Also zum einen gibt es sehr viel Forschung zur Achtsamkeit über Gehirnforschung, aber auch Organisationsforschung, die zeigt, dass es einen Unterschied macht im positiven Sinne für die Menschen, nicht nur für Wohlbefinden, sondern auch für Gesundheit, aber auch für Leadership und Performance und eben Innovation, finde ich da einen ganz wichtigen Punkt. Und das Zweite ist, dass eben der Bedarf halt sehr viel höher ist, dass man eben, ich glaube, jeder kennt das, dass man von der Arbeit kommt und sagt, boah, ich bin so erschöpft, ja, ich habe überhaupt gar keine Energie mehr, was für mich zu machen oder meine Freunde zu treffen oder Sport zu machen. Und es wird immer mal so sein, aber das muss halt nicht so sein, dass die Arbeit einen so erschöpft, dass man quasi dann sich nicht mehr fähig fühlt, noch andere Dinge zu tun oder auch für die Familie da zu sein, so richtig. Ein anderer Grund, warum Achtsamkeit so ein Trend geworden ist, ist eben auch, dass es mehr und mehr salonfähig ist. Also es ist ja schon fast Zeitgeist. Als ich angefangen habe, Achtsamkeitstechniken kennenzulernen, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, da war das dann so etwas, was man gar nicht erzählt hat. Und dann spätestens seit Google das ja auch proklamiert und das ist ja auch jetzt schon länger, 20, 25 Jahre, gibt es bei Google dieses Training, Search Inside Yourself. Und diese Erfolge, die die Organisationen damit auch hatten mit diesen Trainings, wo man eben Achtsamkeit trainiert hat und die Begeisterung, die dadurch auch weitergetragen wurde, das ist natürlich auch ein Grund, wo man so sagt, aha, die SAP hat das dann übernommen und ist ja auch eins der innovativsten Unternehmen in Deutschland zumindest gewesen. Jetzt gibt es da ja auch viel Diskussion, aber es ist ja immer noch ein Unternehmen, wo man hinguckt, was machen die eigentlich, was kann man von denen lernen, bis hin, dass es eben auch im Mittelstand so ist. Und rein praktisch kann man halt sagen, klar, wir kennen alle dieses Gefühl, man geht zur Arbeit und vielleicht ist da irgendjemand im Team oder irgendein Kunde oder jemand, wo man sich wünscht, hoffentlich sehe ich den heute nicht, ja. Das ist dann halt etwas, wo man so sagt, wie komme ich denn mit solchen Situationen auch klar, mit Menschen umzugehen, wo man das Gefühl hat, es ist schwierig. Und wenn man da mal hinguckt, genau, was macht denn diese Menschen schwierig, mit denen der Umgang schwierig ist, ist es oft eben, ja, vereinfacht gesagt, ich mache das hier auch ein bisschen einfach vielleicht, fehlende emotionale Intelligenz. Ja, wir kennen das, glaube ich, alle, ob es jetzt in der Ausbildung ist oder eben im Team oder sonst wo. Es gibt Menschen, wenn man mit denen in einem Raum ist, verändert sich das Klima. Ja, wenn man solche Menschen als Chef oder Chefin hat, dann ist es oft, und das ist auch die Forschung von Gallup, die viele ja auch kennen. Gallup untersucht ja immer wieder Arbeitnehmerinnen in Deutschland oder auch Europa. Warum kündigen Menschen oder warum gehen Menschen oder warum kriegen auch Menschen Burnout? Und ein zentrales Thema ist immer noch die Beziehung zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten. Und da ist emotionale Intelligenz eben auch ein Punkt, wo man sagt, ja, das macht einen Unterschied, ob ich mit meiner Chefin, meinem Chef gut zurechtkomme und die entsprechende Führungsskills hat. Und über Führung ist jetzt auch schon so viel gesagt und geschrieben worden. Man kann es wirklich auch auf diesen Nenner bringen. Ja, emotionale Intelligenz ist ein Schlüsselfaktor für Führung, wo Menschen auch das Gefühl haben, sie bleiben gerne im Unternehmen und sind eben nicht gefrustet, wenn sie wenn man sie fragt am Dienstag, ne, welcher Tag ist heute, dass die dann nicht sagen, erst Dienstag, ne, ist noch so viel Woche zu tun bis zum Wochenende. Oder wenn ihr selber mal im Freundeskreis fragt, ne, wer geht denn wirklich gerne zur Arbeit morgens? Ne? Das ist wirklich erschreckend wenig, oder? Da ist so die Vision, dass man da auch was machen kann in Unternehmen, um das zu verändern. Und da Achtsamkeit eben emotionale Intelligenz trainiert oder kultiviert, ist das eben auch ein Grund, warum das so so in geworden ist. Wir bei Return on Meaning haben ein Programm, das heißt Momentum. Das kann man sich auch bei uns im Internet angucken, wo auch schon tausende Mitarbeitenden und Führungskräfte von ganz verschiedenen Unternehmen durchgegangen sind. Wir haben auch eine App entwickelt dazu. Es gibt ja noch andere Apps zur Achtsamkeit mittlerweile. Aber das ist so ein Aspekt, den wir halt trainieren. Mhm. Und die Frage, was ist das eigentlich? Ne? Also was ist Achtsamkeit eigentlich? Mhm. Was ist emotionale Intelligenz? Man kann sagen, Achtsamkeit ist schon sowas wie eine Haltung, mit der ich auf die Welt zugehe. Und für mich persönlich ist es schon etwas, dieses Staunen und neugierig sein, dass man die Art und Weise, wie ich auf mein Leben gucke und auch auf andere Menschen und inwieweit ich mich in Interaktion verhalte, hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Eigentlich ist die Übersetzung Präsenz oder Gewahrsein. Also präsent hier und jetzt zu sein, sich klar zu machen, ich bin im Gespräch mit jemandem, ich höre zu und bin mit meinen Gedanken nicht woanders oder bin mit meinen Gedanken nicht schon bei meiner eigenen nächsten Antwort, ja. Gerade hier in diesem Podcast ist es auch interessant, bei sich selbst zu beobachten. Und so gibt's ja ganz viele Situationen über den ganzen Tag hinweg, wo wir mit den Gedanken woanders sind. Wir kennen das, glaube ich, alle. Wir wollen uns konzentrieren und sind aber irgendwie, haben wir die Gedanken beim letzten Meeting, was schwierig war, oder bei der bevorstehenden Präsentation oder was auch immer bevorsteht. So. Und das ist eben etwas, was so zugenommen hat, dass Menschen eben auch so sehr eingebunden sind, dass ihre Aufmerksamkeit im Prinzip von so vielen Dingen angezogen wird, sei es jetzt auch unser Smartphone und unsere verschiedenen Nachrichtenkanäle, die wir alle nutzen, dass es unserem Geist eigentlich schwerfällt, wirklich präsent zu sein. Und auch da das so zugenommen hat, da gibt es auch Studien, die zeigen eben mit dem Aufkommen des Smartphones, dass dann die Aufmerksamkeitsspanne runtergegangen ist, ne? Das kennen wir alle. Und aber auch unsere Erholungsphasen quasi weniger geworden sind, weil wenn wir am Bus stehen oder an der Bahn und darauf warten, dass der Zug kommt oder was auch immer, dann machen wir keine Pause, sondern sind natürlich mit unseren Nachrichten beschäftigt oder was auch immer wir da machen am Telefon. Und das ist schon so, dass dann der Geist eigentlich sich Erholungsphasen sucht, indem er eben nicht präsent ist, sondern auf Wanderschaft geht und einfach vor sich hin träumt so ein bisschen. Und Achtsamkeit hilft uns zu sagen, okay, im Hier und Jetzt präsent zu sein, das ist etwas, was wir halt wieder erlernen können, weil wir so ein bisschen vielleicht auch verlernt haben. So, ne?
Und würdest du sagen, das ist im Prinzip dann Aufgabe einer Organisation, darauf zu achten? Würdest du es bei dem Bereich Führungskraft verorten oder auch eben bei jedem Einzelnen? Also ist jeder für sich selbst dann auch mitverantwortlich oder muss jeder für sich selbst auch Verantwortung übernehmen, so eine Perspektive einnehmen zu können?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, auch so zu dieser Frage, was ist eigentlich die Verantwortung einer Organisation? Weil manchmal in diesen Trainings auch gibt es immer mal so diesen Moment, wo ich selber denke, Mensch, das sind ja eigentlich auch sehr essentielle Dinge, über die wir sprechen, nämlich die Frage, wie kann ich konzentriert sein, wie kann ich wirklich zuhören, wie kann ich präsent sein und auch im Prinzip keine Aufmerksamkeit verschwenden. Das ist ja oft so, dass wir die Aufmerksamkeit einfach verschwenden. Und auch emotional, also ne, empathisch sein, zugänglich sein, gleichzeitig aber auch klar sein. Das sind so die Dinge, die ich mit Achtsamkeit verbinde. Und deine Frage ist natürlich, letztlich ist eine Antwort auch, dass selbst die Schulen anfangen, sich für solche Themen zu öffnen, weil sie eben sehen, das gehört eigentlich zu so einer Ausbildung dazu, dass wir wissen, was macht eigentlich mein Geist, während ich nachdenke oder während ich mich konzentrieren will, wie funktioniert eigentlich mein Gehirn, wie funktioniert eigentlich Aufmerksamkeit. Das fängt jetzt an, dass sozusagen in Ausbildung von unseren Kindern das auch mit eingebaut wird. Wir machen auch pro bono an Schulen zum Beispiel auch Ausbildung zur Achtsamkeit bei Kindern, Grundschulkindern und so. Das ist einfach was sehr Schönes, was man halt sehr früh lernen kann. Und jetzt ist es so ein bisschen, natürlich wäre es schön, wenn jeder selbst diese Verantwortung hat, wie präsent bin ich eigentlich. Aber man merkt, dass es so einen Einfluss hat auch auf unsere Arbeitswelt, dass dies natürlich auch in Trainings Eingang findet. Und das finde ich eben auch positiv. Aber es sind natürlich nicht alle Unternehmen, die das anbieten oder auch anbieten können. Und deswegen gibt es ja auch offene Kurse oder Apps, wo jeder Einzelne selber sich auch weiterbilden kann. Aber im Bereich, wo ich das jetzt verorten würde, also man verortet das auch oft im Gesundheitsmanagement, weil es eben so einen positiven Aspekt hat auf Stressreduktion oder auch Burnout-Prävention. Ich persönlich sehe es eher bei Leadership, weil weil der positive Einfluss auf Leadership eben immens ist. Da gibt es sehr viele Studien eben auch dazu, inwieweit Menschen, die eben achtsamkeitsgeschult sind oder eine hohe emotionale Intelligenz haben, die können halt wirklich anders mit Menschen umgehen und auch sind auch einfach ansprechbarer und die Performance verändert sich auch. Also es ist eben, ich meine es jetzt nicht nur Performance getrieben im Sinne von, das ist gut für die Organisation, sondern es ist gut für die fürs Team, für die Mitarbeitenden, wenn man darauf halt mehr achtet. Und es sind auch oft Kleinigkeiten, dass man eben guckt, wenn man jetzt keine Trainingsreihe durchführt, dass man zumindest schaut, gibt es denn in unseren Meetings auch ein Verhalten, wo wir sehen, dass jeder auch gehört wird oder wo auch sozusagen die emotionale Komponente in gewisser Weise halt beachtet wird. Und das fällt halt bei vielen ja auch weg durch die vielen Online-Formate. Da kann man ja gucken, in Präsenzformaten ist es für eine Führungskraft natürlich einfacher zu erkennen auch und überhaupt zu sehen, wo die Mitarbeiter gerade stehen. Und was ich auch eigentlich ein interessantes, vereinfachendes Modell finde, wahrnehmen würde, ist so die Frage, bin ich eher sehr klar als Führungskraft und auch als Mitarbeiter? Ne? Also bin ich jemand, der sehr sachorientiert ist und zum Beispiel keine Schwierigkeiten hat, auch kritisches Feedback zu geben und zu nehmen und auch klar zu delegieren und solche Dinge? Oder bin ich eher jemand, der sehr zugewandt ist und empathisch und verbunden? Das ist immer noch so, dass man so ein bisschen sagen kann, entweder oder. Ich bin auf der einen Seite entweder besonders klar oder besonders verbunden. Und emotionale Intelligenz und Achtsamkeit ist aber beides. Es ist nicht nur, dass man sich da wohlfühlt und gesehen wird, sondern auch, dass da eine Klarheit ist, eine Abgrenzung und eben auch zum Beispiel auch Feedback so gegeben wird, dass es eben klar rüberkommt und nicht so verschwurbelt und weichgespült. Man sagt ja manchmal, ja, willst du respektiert werden oder willst du gemocht werden? Also entweder bist du klar oder verbunden. Und man kann aber sagen, nein, man kann halt beides verbinden. Ja? Man kann sowohl klar sein als auch verbunden. Das ist kein Widerspruch. Und darum geht es eigentlich bei dieser emotional intelligenten Führung auch.
Sind dann so alte Rollenbilder auch noch im Prinzip Hürden, also wo vielleicht auch noch alte Führungskräfte sagen, ich muss irgendwie Stärke zeigen und darf selber keine Emotionen zeigen, darf die Mitarbeitenden auch nicht zu nah an mich rankommen lassen. Also das sind ja so Bilder, die es immer noch, glaube ich, auch gibt, also die man kennt auf jeden Fall, die vielleicht auch noch in dem einen oder anderen Unternehmen auch nochmal präsent sind.
Ja, ich hatte auch letztens, war ich in einem Werk, also wo Produktion ist, und der Werksleiter tatsächlich auch im Achtsamkeitskurs bei uns war, im emotional intelligenten Führungskurs. Und er sagte zu mir nachher, Mensch Svea, ich habe das als gerade auch als Junge nie gelernt, Emotionen auch zu zeigen oder überhaupt darauf adäquat zu reagieren. Ja. Und ich muss das erst lernen, auch die Sprache, ja, dass man irgendwie nicht nur denkt in, ja, wie geht's dir, ne? Sad, mad, glad, also entweder geht's mir gut oder schlecht oder sondern einfach ein bisschen differenzierter auch zu schauen, in welcher Emotion wir uns eigentlich befinden. Und ja, das ist eben sozusagen alte Rollenmodelle. Ich glaube, die verändern sich sowieso gerade sehr ja in unserer Gesellschaft und da wird viel aufgebrochen, aber dadurch entsteht vielleicht auch Angst bei Menschen, die sich an solchen Modellen auch, an solchen tradierten Rollenvorstellungen ja auch festhalten können. Es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit oder Vorhersehbarkeit. Und wenn das jetzt alles aufbricht, ist da sehr viel Veränderung und sehr viel Potenzial für Neues, aber eben auch sehr viel Unsicherheit an der einen oder anderen Stelle. Klammer auf, das wird ja auch diskutiert auf der größeren politischen Bühne, Klammer zu. Aber dass man da auch mit umgeht. Ja, wir haben auch oft so Diskussionen, sogenannte zwischen den Generationen. Wie kann man da vermitteln? Wie kann man da eigentlich eine Führungskultur schaffen, die halt weder den einen noch den anderen abschreckt? Ja. Und das ist natürlich schon was, wo man sagen kann, klar, es ist für manche schwieriger, offen zu sein oder sich so verletzlich zu zeigen, sagt man ja ganz gerne. Aber ich will damit gar nicht so in so eine Psycho-Ecke kommen, sondern ich sage auch immer gerne, es geht nicht darum, dass wir so eine Gruppentherapie machen im Team, ja, sondern eher, dass wir es schaffen, eine Arbeitsatmosphäre zu generieren, in der es eben möglich ist, auch zu sagen, Mensch, das fällt mir gerade schwer oder ich habe jetzt gerade nicht die leichteste Zeit und schaffe das jetzt gerade nicht alleine, diese Aufgabe oder so. Also, dass man tatsächlich einfach offen sagen kann, wo man steht, weil sonst tappt man ja auch als Führungskraft so im Dunkeln und weiß gar nicht, ja, machen die Leute das jetzt eigentlich gerade hochmotiviert oder nicht, ja. Man kann da nicht so reingucken, sondern dass man das auch zur Sprache bringt, in einem Check-in zum Beispiel, ja. Und wer agil arbeitet, was auch immer mit diesem Begriff zu verbinden ist, aber zum Beispiel, dass man eben auch in Teams relativ schnell an neuen Ideen arbeitet, da ist es eben wichtig auch zu sehen, wo der Einzelne gerade steht. Und das geht eben auch in einer ja effektiven Art und Weise, ohne dass es eben eine lange Diskussion braucht, um über Emotionen zu sprechen. Aber das fällt manchen natürlich sehr viel schwerer als anderen, ja. da kann man halt helfen in so Trainings auch. Ne?
Ja. Ja, und es sind ja im Prinzip auch zwei Ebenen. Also wenn ich da nochmal an eine Folge aus dem letzten Jahr zurückdenke, mit dem Thorsten Schlüter hatten wir die aufgenommen, der sagte eben auch, also man muss Emotionen zulassen auf der einen Seite, aber man muss sie natürlich auch erstmal verstehen, also die eigenen Emotionen verstehen und natürlich auch verstehen, wie funktioniert jetzt mein Gegenüber, was hat er für Empfindungen und so weiter. Du hast es gerade auch schon kurz angedeutet. Ich glaube, das ist einfach dann auch schwierig, da tatsächlich auch dann das erstmal zu verstehen, dass man da den ersten Schritt machen muss und dann diese Schritte auch zu gehen, also konkret in der Praxis dann auch.
Ja, und das ist auch, manchmal sagen mir auch Menschen, naja, ich bin eigentlich super empathisch und ich habe so ein bisschen bei mir auf der Stirn tätowiert, erzähl mir alles, ja, also diese Menschen kennen wir auch, die dann halt, wo die dann auch sagen, ja, es kostet ja auch Zeit in gewisser Weise, wenn jeder mir von seinen Sachen erzählt. Und das, es geht halt da immer um die gute Mitte, ja, um diese Gratwanderung. Dann diese Personen sollten dann vielleicht gucken, wie kann ich denn klarer werden und mich abgrenzen in einer Art und Weise, dass es den anderen nicht abschreckt, aber dass man dann auch auf sich achtet und sagt, okay, ich höre mir ja gerne auch Dinge an, aber es ist eben manchmal auch nicht so angebracht, jetzt darüber zu sprechen oder in so einer Länge darüber zu sprechen. Und das ist eben auch emotionale Intelligenz, fähig zu sein, sich abzugrenzen und nicht immer das Gefühl zu haben, ich nehme mir alles an und dann nehme ich das am besten noch mit nach Hause und leide sozusagen mit anderen mit, weil da ist ja auch oft Stress oder durch Stellenabbau und die Schwierigkeiten, die es gibt in dieser relativ komplexen Welt gerade und auch durch KI verursacht ja auch nicht nur Begeisterung, sondern eben auch bestimmte Sorgen, dass man halt schaut, okay, wie können wir mit diesen Situationen umgehen? Und dann kann man zum Beispiel in einem Jourfix, den man hat, vielleicht eine Runde machen, okay, was sind die Themen, die mich gerade beschäftigen? Oder Formate einzubauen, wenn man zum Beispiel zusammenkommt als Team, dass man dann einfach ein paar Minuten nur zu zweit zusammengeht und sagt, okay, was sind gerade die Dinge, die mich sozusagen, die mich freuen, die irgendwie mir gerade besonders viel Spaß machen und was sind so Dinge, über die ich mir gerade Gedanken mache und mir eigentlich auch Sorgen mache. So. Und das als einfaches Format in einem bestehenden Jourfix oder in einer bestehenden Team-Meeting-Situation einzubauen, und wirklich auch, man kann die Zeit stoppen, sagen, jeder hat nur ein paar Minuten und dann ist der andere dran, sich auszutauschen und dann nochmal im Debrief zusammenkommen und sagen, okay, was haben wir jetzt gelernt auch vom anderen? Das sind einfach Situationen, wo man sagt, okay, wir arbeiten mit dem, was ist, also mit dem, was die Menschen beschäftigt. Ja. Und diese Art von kleineren, kürzeren Runden sind eigentlich Achtsamkeitstechniken oder Techniken der emotionalen Intelligenz, würde ich halt sagen. Und als Führungskraft sich selber einfach nur mal auch klar zu machen, wie wirke ich eigentlich auch nonverbal, ja, was hat das für einen Einfluss, wenn ich Leute unterbreche oder schon immer das Gefühl habe, ich weiß schon, was die richtige Antwort ist, nehme ich mir die Zeit, wirklich offene Fragen zu stellen und zu sagen, aha, was sind deine Gedanken dazu, was noch, ne? Oder auch ganz einfache Gesprächstechniken, die auch in Richtung Coaching-Techniken gehen, als Führungskraft zu lernen, Fragen zu stellen, wie auf einer Skala von 1 bis 10, inwieweit ist das jetzt eine einfache Aufgabe für dich oder inwieweit fühlst du dich damit, hast du das Gefühl, das ist voll in deinem Kompetenzbereich, diese Aufgabe oder so, dass man einfach mal auch solche Fragetechniken, offene Fragen stellt, das ist schon etwas, was Verbindung aufbaut und auch eine Klarheit schafft, dass man sich dann auch als Führungskraft besser darauf einrichten kann und sagen kann, okay, da ist eine Überforderung, war mir gar nicht klar, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich dachte, das sind Aufgaben, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gerne machen. So, ne? Und solche kleineren Dinge, die haben halt einen größeren Einfluss, als man oft denkt, ne? Gerade im Bereich von Führung. Ne?
Ja, und dann ist, glaube ich, auch nochmal die Herausforderung tatsächlich auch dann dieses Gespür dafür zu entwickeln. Also du hast ja vorhin schon davon gesprochen, es wird alles schnelllebiger. Ich habe vielleicht auch einen hohen Stressfaktor, einmal eben durch dieses Schnelllebige, aber eben auch durch die Veränderungen, die wir gerade eben dann auch mitbekommen. Und da tatsächlich als Führungskraft da so ein Gespür zu entwickeln, ja, wie ist das denn gerade bei meinem Team? Wie funktioniert das gerade? Was muss ich gerade selber auch machen als Führungskraft? Stelle ich mir als große Herausforderung dann schon vor in dem Kontext.
Ja, ich finde vielleicht zwei, drei Punkte dazu auch. Das eine ist eben, dass man auch sagen kann, ja, Stress ist natürlich auch ein Killer für Empathie. Also sobald wir alle unter Druck arbeiten und so quasi dauergestresst sind, können wir nicht mehr richtig in Verbindung gehen, da können wir nicht mehr richtig zuhören. So. Und da dann zu gucken, wie kann man es denn schaffen, dass die Belastung nicht so hoch ist und der Stress nicht so hoch ist, nicht noch zusätzlich zu dem, was sowieso an Herausforderung da ist. Ja? Also dass man es schafft, eine Art Insel zu kreieren als Team, wo man das Gefühl hat, da ist psychologische Sicherheit. Das ist jetzt so ein Begriff, der auch ein bisschen in Fahrt gekommen ist und wo man sagen kann, ja, wenn da Angst und Druck herrscht in einem Team, dann zieht das ja auch kognitive Ressourcen, die wir eigentlich brauchen, um die Probleme zu bewältigen, die wir sowieso schon haben. Und wenn wir es aber schaffen, eine Atmosphäre zu haben, in der wir uns eben sicher fühlen, als sozusagen, wo man sich nicht noch dauernd in Frage stellen muss als Mitarbeiter und als Mitarbeiterin und sich dauernd beurteilt fühlt, dann ist das eine ganz große Ressource, dieses Team. Und da ist es auch eben die Art und Weise, wie wir mit Fehlern umgehen, die Art und Weise, ob wir uns gegenseitig verantwortlich machen für Dinge, die schiefgelaufen sind, ob wir Erfolge feiern. Diese Sachen spielen da halt auch eine große Rolle. Und dann schaffen wir es eben, dass Menschen da auch im Team auftanken können oder einfach in Ruhe ihre Arbeit machen können. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass manche Menschen sich danach sehen, wann kommt denn endlich die Zeit, wo Veränderungen jetzt wieder in eine Normalität übergehen und ich einfach in Ruhe meinen Job machen kann. Das wird so per se ja nicht mehr passieren. Also ich denke, wenn wir nicht lernen, in diesem ganzen Tohuwabohu, den wir manchmal erleben, für uns selber eine Ruhe reinzubringen und eine innere Stärke und Zuversicht, dann wird uns das immer wieder belasten und immer wieder das Gefühl haben, ich brauche eigentlich Ruhe, um nachdenken zu können. Und ich glaube, die Herausforderung ist eher zu lernen, in dieser Hektik immer wieder für sich selber Momente zu finden, wo man eben davon nicht belastet ist, sondern mit einer Leichtigkeit auch durch diese Veränderungen und durch diese Hektik durchzukommen. Und das ist eigentlich auch für mich ein Grund, warum Achtsamkeit so hilfreich ist, dass man es eben schafft, man muss nicht langsamer werden. Es geht nicht darum, langsamer zu werden, wenn man achtsam ist, sondern es geht darum, in dieser Geschwindigkeit auch innere Ruhe und innere Stärke und Gefestigkeit zu finden. Also diese Groundedness kriegt man eben durch Achtsamkeit. Und das ist das, was einem auch wirklich hilft. Und dass wir auch eben lernen, nicht noch ein zusätzlicher Stressor zu werden für das Team oder für die anderen, sondern im Gegenteil, dass wir so miteinander umgehen in der Interaktion, dass wir uns unterstützen können, gegenseitig mit den Veränderungen umzugehen und mit den Sorgen, die eben da sind, ja, die eigentlich jeder im Moment hat.
Ja, und wenn wir dann auf diese Ebene auch nochmal schauen, also auf diese Führungsebene, aber auch nochmal auf die Organisation sozusagen. Wenn man tatsächlich da jetzt auch ins Handeln kommen möchte, wenn man jetzt merkt, irgendwie, wir müssen auf jeden Fall was tun oder wir wollen auf jeden Fall auch was tun, was hast du da für Empfehlungen tatsächlich, wie man da dann auch vorgehen kann als Organisation, sozusagen als Landschaft, die man schaffen kann, eben für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte oder eben dann auf der Führungsebene, was kann man da auch tatsächlich tun, auch jetzt Führungskräfte untereinander?
Ja, es gibt eben verschiedene Dinge, die man machen kann, so eine ganze Toolbox. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo der Reifegrad auch ist. Also wenn es eine Organisation ist, die schon sehr viel macht und auch ein Gespür hat und die Mitarbeiter schon viel fragt und einbindet, ist es natürlich was anderes, als wenn ich in einer Organisation bin, wo täglich noch irgendwie irgendjemand rumschreit oder irgendwie so. Ne? Also es gibt es ja auch immer noch, diese Kulturen. Von daher ist das davon abhängig. Aber eine Antwort ist natürlich, ja, man kann sehr viel machen, indem man sagt, man bringt dieses Thema emotionale Intelligenz mit rein und hat es zum Beispiel auch, als es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, so Impulse zu setzen und darüber zu so ein Wissen mit reinzubringen oder auch, dass man so ein paar Techniken einfach nutzt, sei es durch eben so ein diese rhetorischen Sachen, die ich vorhin nannte, also dass man eben mehr darauf achtet, dass man offene Fragen stellt, dass man in Teams wirklich auch die Menschen zu Wort kommen lässt, dass man mitbekommt, wenn jemand irgendwie total verärgert ist oder so, dass man diese Sachen anspricht. Man kann aber auch natürlich Trainings jetzt, ich will jetzt hier aber auch nichts verkaufen, aber sowas wie ein Momentum-Training natürlich anbieten. Da lernt man genau diese Dinge, also da kriegt man so eine Toolbox mit zum Thema eben Verbundenheit und Klarheit. Also das wäre auch noch so die dritte Möglichkeit, einfach mal zu gucken, sind wir eher stark im Verbundenheitsbereich und Teambuilding und sowas oder sind wir eher stark in der sachorientierten Klarheit? Und was können wir tun, damit wir sozusagen beide Klaviaturen voll ausspielen, damit wir emotional intelligent eine Kultur entwickeln können? Das kann man natürlich solche Sachen mit reinbringen. Ne? Und ich finde immer auch, dass man im Team einfach rumfragen kann und fragen kann, wer interessiert sich für dieses Thema Achtsamkeit oder auch emotionale Intelligenz und wer hat Lust, da Impulse reinzubringen. Und da gibt es oft mehr Menschen, als man glaubt, die sich damit wirklich auseinandersetzen, die auch, es gibt ja so viele Bücher und Veröffentlichungen und Podcasts und solche Dinge dazu, dass man die halt dann auch wirklich mit einbezieht und da ja die Menschen, die sich sowieso dafür interessieren, auch oder auch zu Gehirnforschung, ne? Da gibt es ja auch so viele Impulse, wo man sagt, okay, wie können wir es schaffen, eine Kultur zu etablieren, in dem unser Gehirn optimal funktioniert, ja. Das geht auch im Bereich von emotionaler Intelligenz dann, ne?
Gut, wenn wir jetzt in die Praxis schauen und Organisationen jetzt tatsächlich auch sich intensiv damit beschäftigt haben, das auch etablieren möchten, auch kommunizieren möchten in die Organisation, was empfiehlst du so als erste Schritte? Was ist tatsächlich dann auch zu tun?
Ja, also drei Dinge würden mir da auf jeden Fall in den Sinn kommen. Das eine ist, was immer gut ankommt, ist, wenn man so Impulse setzt. Das kann auch online sein, dass man sozusagen einfach so eine, vielleicht hat man sowieso schon so eine kleine Reihe, wie so Nuggets von Inhalten, die vorgestellt werden. Und da diese Themen, emotionale Intelligenz, Achtsamkeit, da kann man ja mehrere kurze Impulse mit besetzen, dass man das sozusagen reinstreut für einen breiteren Bereich in der Organisation, dass die Organisation merkt, aha, das ist hier interessant, da gibt es hier Raum für, um solche Themen zu besprechen. Das wäre für die Breite und für die Tiefe würde ich mal vorschlagen, dass man dann einen Bereich oder ein Team nimmt, je nachdem, wie groß die Organisation ist, was sich jetzt so wie so ein Leuchtturm mit diesem Thema auseinandersetzt und sagt, okay, welche drei Sachen wollen wir denn jetzt in unseren Teamroutinen mit einbringen. Ist es die Minute der Stille, bevor man großen Jo-Fix anfängt, oder ist es sozusagen, dass man irgendwie eine gewisse Art von Austausch teilt oder psychologische Sicherheit mit reinbringen will, dass man so sagt, okay, wir arbeiten ganz konkret in unserem Team daran, eine Kultur von emotionaler Intelligenz, was immer das dann bedeutet für das eigene Team, zu etablieren und dann davon lernen, also dass man da so in die Tiefe geht und ins Doing wirklich. Und das Dritte ist natürlich schon, je nachdem, wer damit anfangen will, also ist es jetzt, sind es Führungskräfte oder ist es die Personalabteilung, People and Culture, und dass man schaut, okay, können wir es schaffen, dass die Führungskräfte tatsächlich auch Vorbilder werden und welche Art von Verhaltensweisen wünschen wir uns mehr und welche Arten von Verhaltensweisen wünschen wir uns weniger, damit diese Kultur sich eben verändert. Und das Vierte an der Stelle finde ich schon, was ich vorhin auch sagte, dass man einfach im Team guckt, wer brennt für dieses Thema, wer hat Lust, dafür Botschafter zu sein und von innen heraus das zu machen, dass man eben nicht mit externen Beratern arbeitet und Beraterinnen, sondern von innen mit den Leuten, die für diese Themen brennen und da so eine Art Botschafternetzwerk entwickelt. Und das ist immer sehr, sehr wirksam, wenn man all diese Ebenen gemeinsam betrachtet, ja.
Ja, sehr gut. Ja, schön. Svea, ich danke dir für deinen Input. Fand ich sehr spannend heute, sehr schön.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Du hast ja ein paar Sachen auch schon angesprochen, die es noch als weiterführende Literatur zum Beispiel gibt, also eure Webseite. Du hast auch von Büchern gesprochen. Das würde ich alles noch in die Shownotes mit reinpacken, ja. Dass man sich dann nochmal informieren kann, auch mal vielleicht reinlesen kann. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für heute. Hat total viel Spaß gemacht.
Und ja, mir auch.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Super. Danke, Michael.
Alles klar.
Tschüss.